NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz und in unserem Ernährungspodcast geht es heute um die Bauchspeicheldrüse. Ein kleines, aber lebenswichtiges Organ, das für die Verdauung und den Blutzucker eine Rolle spielt. Wenn das nicht funktioniert, bekommen Hunde oder Katzen verschiedenste Probleme. Es kommt darauf an, ob es sich um eine akute oder chronische Pankreatitis, also eine Entzündung, handelt oder um eine EPI, eine exokrine Pankreasinsuffizienz. Darüber spreche ich heute mit Manuela Bauer, die sich als Journalistin seit Jahrzehnten mit Themen rund um unsere Haustiere beschäftigt. Hallo, liebe Manu.
Hallo, liebe Julia. Mit der Bauchspeicheldrüse hatte ich aber noch nichts zu tun. Das ist jetzt heute mein erstes Mal, muss ich sagen.
Ach, wirklich? Ach, guck Sie. Na, super.
Und wir haben aber wie immer einen Haufen Fragen dazu bekommen. Mhm. Ich möchte aber erstmal von dir wissen, die Pankreatitis und die exokrine Pankreainsuffizienz, ich schlage vor, wir nennen es die ganze Zeit EPI.
EPI oder Pankreasinsuffizienz,
ja, ja. Mach mal. Die äußern sich ja ziemlich ähnlich, ne? Mit Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Durchfall und Bauchschmerzen. Wie finde ich denn jetzt raus, mit was ich oder mein Hund oder Katze genau zu tun hat? Und die Mutter aller Fragen natürlich, für was ist die Bauchspeicheldrüse genau zuständig? Du sagtest ja schon kurz, für die Verdauung und den Blutzucker.
Richtig, genau. Also Bauchspeicheldrüse heißt Pankreas auch auf Latein, daher auch die ganzen Ableitungen, also die Pankreatitis ist die Entzündung und die Pankreasinsuffizienz ist die Unterfunktion sozusagen. Also bei dem einen ist das Organ entzündet und bei dem anderen funktioniert es halt nicht mehr, geht sozusagen unter Unterfunktion, kann die Leistung nicht mehr bringen. Und das ist, gut, die Symptome sind teilweise ähnlich, aber jetzt nicht so. Du kannst das nicht so direkt ablesen, sage ich jetzt mal. Ja, eine Pankreasinsuffizienz ist auch etwas, was über einen längeren Zeitraum auch verläuft, während eine Entzündung, die Pankreatitis, kann akut oder auch chronisch sein. Also muss man schon ein bisschen differenzieren. Und grundsätzlich, wir haben ja auch schon diesen Zungenbrechernamen, die exokrine Pankreasinsuffizienz. Das deutet darauf hin, dass das Organ aus zwei Teilen besteht, einem exokrinen, der was abgibt, und einem endokrinen, wo was auch produziert wird, Teil. Der endokrine Teil, da sind zum Beispiel, ich weiß noch, in Anatomie verlassen mich nie, Langerhanszellen, das merkt man sich so, wo eben auch Hormone oder Insulin insbesondere produziert werden, aber auch Glucagon. Das sind so die beiden Hormone, die den Blutzuckerspiegel regulieren. Also Insulin senkt den Blutzuckerspiegel und Glucagon ist der Gegenspieler dazu, der hebt den an. Genau, und die werden dann ins Blut abgegeben. Aber worüber wir heute mehr reden, ist der exokrine Teil, wo die ganzen Verdauungsenzyme gebildet werden, die dann über ein kleines Kanälchen, hätte ich schon fast gesagt, in den Dünndarm abgegeben werden. Also direkt nach dem Magen sozusagen zum Futterbrei-Gemisch zugegeben werden. Wir haben ja auch schon über den Magen gesprochen, dass da eben das Futter eingeweicht wird, dass da schon die Magensäure so ein bisschen hydrolytisch aktiv ist und so weiter und so fort. Und dann im Dünndarm, wo wir ja auch in der letzten Folge viel über Darm gesprochen haben, ist ja der Ort sozusagen des eigentlichen Verdauungsprozesses des Tieres oder auch uns Menschen. Und dafür brauchen wir halt diese wichtigen Enzyme, die man sich wie Scheren vielleicht vorstellen kann, also die quasi unsere ganzen Nahrungsbestandteile bis auf die einzelnen Ebenen zerkleinern. Und da gibt es drei, die da eine Rolle spielen oder die größte Rolle spielen, ist die Amylase. Die spaltet die ganzen Kohlenhydrate bis hin auf die Stufe der Einzelzuckerbestandteile. Dann gibt es die Lipasen, die spalten die ganzen Fette, und die Proteasen, die Proteine, also Eiweiße, spalten. Und die werden eben in der Bauchspeicheldrüse gebildet. Das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel nicht mehr richtig funktioniert bei einer Unterfunktion, dann kann auch dieser Verdauungsprozess nicht mehr stattfinden. Und dann haben wir entsprechende Symptome, die du auch hättest, wenn du jetzt ein unverdauliches oder schwerverdauliches Futter deinem Tier geben würdest, nämlich er kann es nicht verdauen. Also es kommt vielleicht so hinten wieder raus, unverdaut, oder es kann auch zu Durchfällen führen, etc. pp. Und natürlich, du hast ja schon angesprochen, auch den Gewichtsverlust, den hast du jetzt eher bei einer Pankreasinsuffizienz, weil die Tiere ja ihre Nahrung nicht mehr aufspalten können. Das ist aber zwingend erforderlich, dass es quasi durch die Dünndarmschleimhaut auch aufgenommen werden kann, ins Blut gelangt und dann im Stoffwechsel so seine Wege geht. Und das geht dann alles nicht. Also muss man sich das so vorstellen, wie wenn die Nahrung einfach, wir haben ja, ne, schon gesagt, der Darm ist ein Schlauch, einfach durch diesen Schlauch durchwandert, ohne dass viel passiert. Und deswegen verlieren Tiere bei einer Pankreasinsuffizienz sehr häufig an Gewicht nach einer Zeit. Bei einer Pankreatitis hingegen nicht zwingend. Ja, das ist wirklich mehr so ein, das ist ein ganz anderes Geschehen. Das ist auch gerade so eine akute Pankreatitis, ist etwas, was sehr schmerzhaft ist. Also da fressen die Tiere dann auch nicht. Manche nehmen dann so Hunde, so eine Gebetshaltung nennt man das, wo die sich so runterbeugen. Also Anzeichen von starken Schmerzen. Aber auch das ist alles nicht pathognomonisch, nennen wir das. Also keine Symptome, die so typisch dafür sind, dass man dann weiß, wenn der Hund eine Gebetsstellung macht, dann hat er eine Pankreatitis. Also so ist es nicht, liebe Zuhörer, aber das ist ein Hinweis, dass ihm echt was wehtut. Und dann sollte man auch auf jeden Fall zum Tierarzt gehen und das dann untersuchen lassen.
Der macht dann ein Blutbild und einen Ultraschall, nehme ich an, ne?
Ja, das sind auf jeden Fall so die typischen, also natürlich auch eine klinische Untersuchung, ganz klar, aber Blutbild beziehungsweise eine Blutuntersuchung, es gibt da auch bestimmte Parameter, die du messen kannst, die sehr hilfreich sind für die Diagnostik, die du übers Blut bestimmst in erster Linie. Ultraschall ist auch etwas, was hinzugezogen wird. Genau, also das ist sicherlich das, was da dann gemacht wird. Genau.
Bei Menschen ist ja zum Beispiel der Bauchspeicheldrüsenkrebs eine ganz schlimme Krebsform, was sehr aggressiv ist, gibt es bei Tieren, habe ich gelesen, ganz selten.
Es kommt selten vor, genau. Also wir haben wirklich sehr häufig mit der Entzündung zu tun, mit der Pankreatitis, akut oder chronisch. Ich habe in meiner Praxis jetzt nicht sehr viel, eigentlich kaum mit akuten, logischerweise, zu tun, weil eine akute Pankreatitis ist eine Sache für den Tierarzt. Also für den, ich praktiziere ja auch, aber ich bin ja Spezialist. Also ich kümmere mich ja um die Ernährung. Und da spielt bei der akuten Pankreatitis jetzt eine untergeordnete Rolle, weil da ist wirklich in erster Linie die Schmerztherapie steht ganz weit vorne. Flüssigkeitshaushalt muss wiederhergestellt werden. Und tatsächlich auch die Tiere fressen dann nicht. Das hattest du, glaube ich, auch schon angesprochen, dass die halt möglichst schnell auch wieder ins Fressen kommen. Also teilweise kann es sogar erforderlich sein, dass man den Tieren eine Sonde legt. Ja? Früher hat man immer gedacht, lieber erstmal das Organ in Ruhe lassen und nicht füttern, gar nicht erst irgendwie triggern. Da ist man mittlerweile von weggekommen, weiß man auch aus Humanbereich und so weiter, es verhält sich alles sehr ähnlich. Das heißt, heute gilt tatsächlich, dass die Tiere so früh wie möglich wieder Nahrung bekommen sollten. Deswegen ist auch im Fall von einer akuten Pankreatitis manchmal auch ein Aufenthalt in der Klinik notwendig oder teilweise tatsächlich sogar eine Sondenlegung, damit man Futter verabreicht. Ja, es gibt so Nasenschlundsonden heißen die werden durch die Nase geschoben. Es gibt aber auch Ösophagussonden, die werden dann in die Speiseröhre gelegt. Also da gibt es verschiedene Sondenformen und je nach Krankheitsbild auch. Aber damit habe ich jetzt eigentlich nie zu tun in meiner Tätigkeit quasi. Sondern ich habe vor allem mit den chronischen Patienten zu tun, wo man halt über die Ernährung auch unterstützen kann. Das ist jetzt nicht so, wie wir haben schon über Nierenerkrankungen gesprochen, wo die Ernährung Teil der Therapie ist. Ganz so hoch ist der Stellenwert nicht bei der chronischen Pankreatitis, aber es spielt natürlich auch mit eine Rolle. Das heißt, wir haben hier auch bestimmte Merkmale, auf die wir im Futter achten wollen, wie dass es grundsätzlich mal eine gute Verdaulichkeit hat. Dass es eher fettärmer ist, also insbesondere beim Hund spielt das eine Rolle, bei der Katze nicht so sehr und so weiter und so fort.
Ja, dann würde ich ganz gerne mit der Tanja und ihrem Hund Mowgli einsteigen, denn irgendwie ist da die Diagnose nicht so ganz klar. Mhm. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ist jetzt eine längere Frage oder Erklärung, Beschreibung von den Symptomen und überhaupt. Okay, also unser Mowgli ist ein knapp 2 Jahre alter, unkastrierter Lagotto Romagnolo Rüde. Seit über einem Jahr hat er immer wieder Durchfall und nüchtern Erbrechen. Letzteres ist seit der regelmäßigen Gabe von Ulmenrinde besser geworden. Das hast du, glaube ich, auch im Programm, gell?
Genau, das hatten wir in der Magenfolge auch. Das ist so ein Schleimhautschutz. Gibt ja viele Tiere, die so nüchtern erbrechen aus unterschiedlichen Gründen. Und da kann das helfen. Sehr gut, ja.
Geht's noch weiter? Seit 6 Monaten bekommt er ausschließlich Anallergenic.
Okay.
Heißt das so?
Ja, das ist ein hydrolysiertes Futter. Das heißt, ein Futter, was 2 Hauptindikationen hat. Das eine ist eine Futtermittelallergie, weil die Proteinbestandteile schon im Vorfeld so stark hydrolysiert werden, dass die Molekülgröße entsprechend klein ist und das Immunsystem dann nicht mehr erkennen könnte. Das ist so die Hauptindikation von solchen Futtern. Das ist jetzt eins der Möglichkeiten. Zweiter Vorteil ist tatsächlich auch, dass diese Futter in der Regel eine sehr gute Verdaulichkeit haben. Also man kann sie nicht nur bei Allergieverdacht einsetzen, sondern eben auch bei zum Beispiel Tieren, die wirklich ein hochverdauliches Futter benötigen, wie unsere Pankreaspatientin. Das klingt aber fast so, als wäre da vielleicht ein Allergieverdacht im Raum, weil das ist so auch ein Futter, was man durchaus auch zur Diagnostik auch gut einsetzen kann, wenn man eine Allergienverdacht hat.
Okay, es geht noch weiter. Okay. Auf jeden Fall sind wir seit über einem Jahr regelmäßig beim Tierarzt und haben diverse Untersuchungen durch, unter anderem auch Blutuntersuchungen. Vor allem war dabei immer der TLI-Wert auffällig. Was ist der TLI-Wert,
Julia? Das ist genau, das ist Trypsin-like Immunoreactivity, heißt der ausgesprochen. Das ist tatsächlich der diagnostische Wert, den du dir anschauen solltest, wenn du eine Pankreasinsuffizienz im Verdacht hast. Wenn du eine Pankreasentzündung in Verdacht hast, gibt es auch einen Wert, das ist der CPLI. Genau.
Die Elastase canine fecale, die daraufhin beide Male zur Gegenprobe gemacht wurden, war allerdings unauffällig und hat die Pankreasinsuffizienz nicht bestätigt. Doof.
Darf ich da was zu sagen?
Ja.
Weil es ist, ist schon ganz interessant, weil wir haben jetzt hier die Diagnostik im Raum und die Pankreaselastase, die hier gemessen wurde, das wird im Kot gemessen. Und tatsächlich ist es so, wenn die normal ist, dann schließt es in der Regel eine Pankreasinsuffizienz aus. Sie kann aber auch bei gesunden Hunden zum Beispiel erniedrigt sein. Und ich sehe bei mir in der Praxis manchmal, dass nur in Anführungszeichen dieser Test gemacht wird und die Interpretation ist manchmal vielleicht schwierig oder vielleicht auch manchmal nicht ganz korrekt. Also wenn man wirklich einen Verdacht von einer Pankreasinsuffizienz hat, ist die Blutuntersuchung mit dem TLI-Wert das Entscheidende. Wobei
War ja auffällig.
Ja, gut, wissen wir jetzt nicht wie, ne? Ob der erhöht ist oder niedrig. Also im Falle einer Insuffizienz ist der erniedrigt. Ja, erhöhte Werte kann man eigentlich weiter scrollen, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Also es geht darum, ob der erniedrigt ist.
Okay.
Und wir haben aber tatsächlich auch Patienten bei uns, die so eine auffällige Klinik haben, dass trotz dessen, dass der Wert noch im Referenzbereich ist, dass wir jetzt sagen, also wir im Sinne die Ernährungstierärzte sagen, das schreit eigentlich nach einer Insuffizienz. Und die ganz, ganz typischen Symptome bei einer Pankreasinsuffizienz sind eben die Abmagerung, der Heißhunger. Ich hole jetzt kurz aus, wir kommen gleich auf die Frage zurück, aber es passt gerade einfach so gut. Abmagerung, Heißhunger, unverdaute Nahrungsbestandteile im Kot kann man finden, muss man nicht. Kommt halt auch drauf an, wie die Futterbeschaffenheit ist. Und auch, dass die Tiere teilweise sehr viel Futter kriegen. Also wir machen ja immer bei der Rationsberechnung auch so eine Bestandsaufnahme, wie viel Kalorien nehmen die zu sich. Und dann hat man teilweise Tiere, die das Doppelte kriegen, trotzdem abmagern. Das ist typisch. Und man muss auch wissen, dass dieser Wert, also bis der sozusagen ausschlägt, geht eine ganze Weile dahin. Also wir können dann davon ausgehen, dass 90% vom Gewebe eigentlich nicht mehr arbeiten. Und ich denke mir immer, bis dahin ist ja auch eine gewisse Reise. Das heißt, ich persönlich würde, wenn ich jetzt eine entsprechende Klinik habe und alles dafür spricht, nicht sagen, okay, der Wert ist aber noch in Ordnung, deswegen ist es das nicht. Ich würde dann trotzdem entsprechende dietetische Maßnahmen machen, um das Tier zu unterstützen. Zumal jetzt in so einer, bei einer Pankreasinsuffizienz in dem Fall jetzt auch keine Medikamente erforderlich sind, sondern im Prinzip eine Enzymsubstitution. Aber ich glaube, da kommen wir dann noch drauf.
Naja, das schreibt sie auch. Also der Arzt oder die Ärztin hat die Pankreasinsuffizienz ja nicht bestätigt. Trotzdem gebe ich ihm seitdem Enzyme ins Futter, weil die Tierärztin meint, der TLI-Wert ist aussagekräftiger.
Okay.
Und er hat definitiv eine Pankreasinsuffizienz.
Okay. Gut.
Ist das so?
Ja, kann ich, also würde ich genauso sehen, tatsächlich. Das passt ja. Okay.
Durchfall hat er nach wie vor 1 bis 2 Mal im Monat, weshalb wahrscheinlich auch eine IBD eine Rolle spielt.
Chronische Darmerkrankung.
Okay. Stuhl ist nicht übermäßig viel, auch kein Fettstuhl, allerdings lehmfarben, was aber auch an dem relativ gelben Futter liegen könnte.
Okay, spannend. Muss ich auch was dazu sagen.
Schöner Fall.
Ja, sehr schöner Fall. Auch sehr typisch tatsächlich, wo man jetzt auch aufpassen muss, dass man nicht die falschen Schlüsse zieht. Denn der Hund kriegt, also wir gehen jetzt davon aus, er hat eine Pankreasinsuffizienz, der TLWI-Wert war entsprechend auffällig und wahrscheinlich auch die Symptomatik im Vorfeld. Da haben wir jetzt nicht so viele Infos, aber die Kollegin hat das, hat die Diagnose gestellt und die Enzymgabe ist dann auch das Mittel der Wahl und auch das, worum es geht, was entscheidend ist. Plus, was wir schon gesagt hatten, ein hochverdauliches Futter. Jetzt kriegt er dieses hydrolysierte Futter, was man häufig bei Allergien einsetzt, aber auch bei Pankreaspatienten einsetzen kann, weil eben die Verdaulichkeit so gut ist. Das heißt, da haben wir schon mal im Vorfeld etwas, dass wir das dem Tier leichter machen können, die Nahrung aufzunehmen. So, das ist das eine. Das andere ist die Enzymgabe. Also es ist nicht erforderlich, es ist eine Möglichkeit. Man kann auch Pankreaspatienten das Futter weiterhin geben, was sie immer gekriegt haben oder was ganz anderes. Also man muss da keine hydrolysierte Diät geben, nur dass das klargestellt ist, aber man kann.
Aber die Enzyme sind wichtig.
So, die Enzyme sind das Entscheidende, weil wir ja schon gesagt haben, das Organ läuft nicht mehr richtig. Wir haben vielleicht noch 10% Restkapazität und das reicht nicht aus, um die Verdauungsenzyme zu bilden. Ohne Enzyme geht gar nichts.
Und was ist in diesen Enzymen enthalten oder was bewirken die genau?
Eben die bewirken, was ich eingangs gesagte, diese Scheren im Prinzip. Die bewirken, dass die Nahrungsbestandteile so zerkleinert, aufgeschlossen, verdaut werden, dass sie eben dann auch im Dünndarm in den Körper aufgenommen werden können. Sonst rutschen die so durch. Und die Symptome daraufhin sind dann auch durch, weil was sie auch sagt, hat er ab und zu mal im Monat. Da würde ich jetzt gar nicht sofort daran glauben, dass der Hund noch eine chronische Darmerkrankung hat, sondern ich würde eher gucken an den Tagen, ein, zwei Mal im Monat, hat er da vielleicht was anderes bekommen oder ein Leckerli oder. Ich erinnere mich an, wir haben da sehr viele schöne Fälle. Ich mag auch diese Fälle so aus tierärztlicher Sicht total gerne, weil du da ganz oft im Management von den Enzymen und auch beim Verständnis es sozusagen klemmt. Und wenn du das behebst, dann kannst du diese Patienten in der Regel sehr gut managen. Ja, also dass die gut ihr Futter verdauen, auch normale Futtermengen dann irgendwann wieder haben und so weiter und so fort. Du musst dir halt vorstellen, wenn das Organ nicht funktioniert, dann funktioniert das 24/7 nicht. Da gibt es keine Ausnahme, weil wir ja diese Enzyme geben zum Futter dazu. Also die Enzyme ersetzen sozusagen das, was die Bauchspeicheldrüse normalerweise macht. Das heißt, und da haben wir natürlich auch einen gewissen zeitlichen Faktor dabei. Ja, das heißt, manchmal kann es erforderlich sein, dass du die Enzyme eine halbe Stunde vorher gibst, dass du das ein bisschen mit dem Futter inkubierst, die kriegt nicht der Hund als Tablette, sondern die kommen ins Futter.
Ah ja, ich wollte schon sagen, die gibt es als Tablette oder Pulverform.
Richtig, genau. Aber auch hier müssen wir wieder logischen Sachverstand einsetzen. Das muss mit dem Futter reagieren. Das heißt, ich brauche Pulver, ist ideal. Ja? Tabletten gehen schon auch, bei Menschen hast du auch eher Tabletten oder Kapseln. Aber wir müssen halt immer gucken, wie gut es funktioniert. Also wenn wir einen Pankreaspatienten haben und wir sind noch nicht zufrieden mit der Futtermenge, der Verdauung, der Kotkonsistenz und so weiter, dann müssen wir überlegen, ob wir bei der Enzymgabe noch was verbessern können. Und das kann sein zum Beispiel, dass man es eben etwas länger einwirken lässt vorm Verfüttern oder dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Kapseln geben würde, dass man die öffnet oder wenn man Tabletten hat, dass man vielleicht auf ein Pulver einfach umsteigt. Also in der Regel sind es Pulver. Vielleicht muss man auch die Menge erhöhen, ja, weil wir haben natürlich eine bestimmte Futtermenge im Verhältnis zu einer bestimmten Enzymmenge. Und meine Erfahrung zumindest, dass die auch manchmal unterdosiert sind einfach, weil sie halt nach Kilo Körpergewicht des Hundes dosiert werden. Aber eigentlich brauche ich die Futtermenge. Und wenn du jetzt, sag mal, du hast einen Hund, der kriegt 500 Gramm Futter und du tust da 1 Gramm Enzyme rein, dann hast du das Verhältnis 500 Gramm Futter, 1 Gramm Enzyme, weil er vielleicht für sein Körpergewicht 1 Gramm bräuchte. Wenn er aber jetzt, weil er ja eine Insuffizienz hat, mehr fressen muss, um das zu kompensieren, oder vielleicht muss der zunehmen, kriegt er vielleicht ein Kilo Futter. So, wenn ich aber die gleiche Enzymmenge dann reintue, dann habe ich das natürlich verdünnt. Ja, also so einfache Maßnahmen. Und was ich vorhin sagen wollte, ist das Thema Leckerli. Weil das vergessen manche Besitzer manchmal logischerweise. Wenn ich jetzt Leckerlis gebe, brauche ich ja eigentlich auch Enzyme. Aber ich kann ja das Leckerli jetzt nicht, bevor ich es meinem Hund gebe, erstmal mit Enzymen bepudern oder groß einwirken lassen. Das heißt, es kann natürlich sein, ich kann mit meinem Hund trotzdem in die Hundeschule oder sonst wo hingehen. Er kriegt Leckerli aus welchen Gründen auch immer. Wenn er in dem Moment keine Enzyme hat, kann das nicht verdaut werden. Rutscht es durch. Also kann das mal zu Durchfall führen. Und es könnte jetzt hier vielleicht
dieses ein- bis zweimal im Monat, was sie schreibt.
Ja, das würde ich da vielleicht wirklich mal gucken, was da an dem oder an dem Tag davor vielleicht passiert. Und wenn man jetzt, vielleicht ein kleiner Tipp aus der Praxis, wenn man jetzt so eine Situation hat, man hat so ein Tier, eindeutig Insuffizienz, da zum Beispiel finde ich Tabletten ganz cool. Ich empfehle dann gerne, dass man, bevor man jetzt entweder in die Hundeschule spazieren oder wo auch immer du die Leckerlis brauchst, dass man tatsächlich die Tabletten gibt, also Enzyme in Tablettenform, die sind ja dann auch erstmal im Magen. Ja, weil wir haben ja auch gesagt, der Magen ist ja unser Sack, der erstmal alles so ein bisschen speichert. Und dann kommen sozusagen die Leckerlis hinterher in den Sack, wo die Enzyme schon sind. Und es bleibt ja auch eine Weile im Magen. Deswegen, so von der Theorie her, habe ich dann im Magen sozusagen schon so ein bisschen diesen Kontakt von Enzymen. Und das kann helfen. Ja, also es so, kann helfen. Nur so als kleinen Tipp. Das wird dann manchmal eben, es gibt natürlich auch Tiere, die Begleiterkrankungen haben, wie chronische Darmentzündungen, keine Frage, aber es ist nicht immer der Fall. Und da wird manchmal auch vielleicht nicht genug differenziert, tatsächlich in der Praxis. Ja, sehr, sehr spannender Fall. Und wir haben natürlich hier, ich erinnere mich an einen Patienten, das war total beeindruckend. Das war nämlich genau so eine Geschichte. Sie hatten noch keine Blutuntersuchung. Die ganze Vorgeschichte des Hundes, die ganze Symptomatik hat alles dafür gesprochen. Mhm. Die Besitzerin hat auch dieses, dass der Heißhunger hat. Und ich erinnere mich, sagt, der sucht überall Futter und egal wo und so weiter. Also wirklich so, wo du dir schon das genau vorstellen kannst. Und dann war es total heiß, weiß ich noch, in dem Sommer. Und der Hund hatte noch eine Herzproblematik und sie hat ein bisschen auf dem ländlich gewohnt, also hätte auch einen längeren Anfahrtsweg gebraucht. Und dann habe ich gesagt, dann besorgen Sie sich doch die Enzyme schon mal, weil da kannst du auch nichts mit kaputt machen.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Wo kriege ich die Enzyme überhaupt her? Nur beim Tierarzt oder kann ich die auch so...
Die kannst du, also die gehören, also sind Futtermittel, deswegen frei verkäuflich. Mhm. Du musst die also nicht zwingend beim Tierarzt kaufen, aber in der Regel haben die Kollegen das eine oder andere. Es gibt auch verschiedene Anbieter, es gibt auch Produkte aus der Humanmedizin, die teilweise bei dem einen oder anderen Patienten dann funktionieren. Also da kommt man ganz gut eigentlich dran, ohne zwingend zum Tierarzt zu gehen. Aber ich würde trotzdem jetzt sagen, dass ihr da nicht einfach drauf losgeben solltet. Also man sollte das schon zumindest mit abgesprochen haben. In dem Fall hatte ja die Besitzerin mit mir gesprochen. Also habe ich dann als Tierarzt sozusagen empfohlen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Sie kam auf jeden Fall nicht zeitnah an diese Enzyme dran. War auch super verzweifelt und alles im Hund ging es richtig schlecht. Und dann haben wir... der hatte ein selbstgekochte Futterration und dann habe ich ihm empfohlen, möglichst kleine Mahlzeit, kommt wieder die Logik ins Spiel, kleine Mahlzeit und pürieren, dass du also schon ganz kleine Futterbestandteile hast, weil der Hund kaut ja auch nichts, haben wir auch schon gesagt. Und das war ganz interessant, weil allein dieses Pürieren und diese kleinen Mahlzeiten schon dazu geführt haben, dass es dem Hund deutlich besser ging. Mhm. Und dann hat sie nach 3 Tagen, glaube ich, die Enzyme bekommen. Ich glaube, wir haben ihr dann sogar die Enzyme besorgt und zugeschickt und dann mit den Enzymen hatten wir dann war es alles wieder schick sozusagen. Mhm. Also dann konnte man es ganz gut managen. Und ich fand das insofern ganz interessant, weil allein diese Futterzubereitung da schon so einen Rieseneffekt hatte. Also auch etwas, woran man denken sollte. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn ich jetzt die Enzyme über große Fleischstücke streue, ja, dann funktioniert das nicht so gut, wie wenn ich zum Beispiel Hackfleisch nehme, weil ich natürlich ein großes Fleischstück als Oberfläche habe. Also da muss man auch einfach so ein bisschen tatsächlich diese Methodik im Hinterkopf behalten. Und in dem Fall, den du gerade vorgestellt hattest, kriegt der Hund ja ein Trockenfutter, ein sehr hochverdauliches Trockenfutter, was ja auch, wenn du das auflöst, ganz feiner Futterbrei ist. Ja? Und das heißt, das ist auch etwas, was hier eine sehr große Rolle spielt bei diesen Patienten. Genau.
Jetzt betonst du ja immer gern das logische Denken.
Okay, was kommt
Würde
jetzt?
Es nicht heißen, dass wenn man dem Hund Enzyme gibt, dass man ihn dann eigentlich ganz normal weiterfüttern kann? Das will die Jenny auch wissen, pass auf. Bei meiner Hündin Tora ist die Elastase zu niedrig und sie bekommt Rindermuskelfleisch mit 6,5% Fett gekocht, Reis oder Hirse und Gemüse. Mhm. Natürlich bekommt sie Enzyme ins Futter und alle wichtigen Nährstoffe und Spurenelemente, die sie braucht. Jetzt meinte eine Bekannte, man könnte ihr doch dann auch normales Futter geben, solange sie die Enzyme bekommt. Stimmt das?
Ja, das stimmt grundsätzlich tatsächlich, weil... jetzt, was im Vordergrund steht bei der Pankreasinsuffizienz, ist die Fettverdauung. Da hat man so den Fokus drauf. Deswegen gibt es manchmal auch so typische Fettstuhl, nennt man das, was manche Tiere zeigen, aber nicht alle. Und wenn ich jetzt diese Lipasen, also diese Enzyme, substituiere, dann kann ich ja auch Fett im Futter quasi wieder verdauen. Ja, mhm. Das heißt, bei einer Pankreasinsuffizienz muss ich gar nicht zwingend fettarm füttern. Das haben aber viele so im Kopf, weil ich das bei der Pankreatitis brauche, kommen wir gleich drauf. Mhm. Aber bei der Insuffizienz ist es, wenn ich die Enzyme gebe, nicht zwingend erforderlich. Sie hatte allerdings, möchte ich kurz erwähnen, liebe Jenny, du hast gesagt, die Elastase ist zu niedrig. Das hatten wir ja vorhin auch schon erwähnt. Eine niedrige Elastase kann auch bei gesunden Tieren vorkommen. Also würde ich dir eventuell empfehlen, vielleicht auch nochmal den TLI-Wert zu bestimmen, ob da wirklich eine Enzymgabe tatsächlich notwendig ist. Ich meine, grundsätzlich kann man damit jetzt nichts kaputt machen. Also manchmal kommt auch die Frage, ob dann ja, wenn ich jetzt Enzyme gebe, hört dann die Drüse auf, die selber zu produzieren. Den Effekt haben wir zum Glück nicht. Ja, also das heißt, da habe ich jetzt keinen negativen Einfluss drauf, wenn ich das geben würde. Ja, genau. Aber ja, man kann auch grundsätzlich
normal füttern.
Wenn ich die richtigen Enzyme in der richtigen Menge und die richtige Futterzubereitung habe, kann ich auch ganz normales Futter geben. Es ist wirklich mehr auch diese eine Frage des Managements, Zubereitung und Co. Mhm. Genau.
Und wie sieht es denn überhaupt mit der Fütterung bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse aus? Die Brigitte will dazu wissen, sollte man einen Hund mit einer Pankreatitis besser gekocht füttern oder geht roh auch?
Okay, jetzt kommen wir in den anderen Themenkomplex der Entzündung. Super. Also, kochen verbessert die Verdaulichkeit von bestimmten Futtermitteln, insbesondere von Kohlenhydraten. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast angesprochen. Kohlenhydrate muss ich zwingend kochen, die kann ich auf keinen Fall roh füttern. Gemüse kann ich kochen, muss ich nicht. Ein Kochen würde auch hier die Verdaulichkeit etwas erhöhen. Bei Fleisch oder Innereien ist es tatsächlich irrelevant, ob ich es koche oder nicht, was jetzt die Verdaulichkeit betrifft. Allerdings haben wir natürlich hier auch das Thema Hygiene. Und da gibt es jetzt kein abschließendes Schwarz-Weiß, wobei ich schon sagen muss, ein Tier mit einer chronischen Erkrankung finde ich eine Futterhygiene nicht ganz unwichtig. Und wir haben bei rohen Zutaten, also rohen Fleischbestandteilen, eine höhere hygienische Belastung, sage ich jetzt mal. Und ob das jetzt dann dem Tier irgendeinen Nutzen bringt, ist halt so die Frage. Ja, da kommt dann auch natürlich mal drauf an, wo besorge ich das Fleisch, wie lagere ich das und so weiter und so fort. Also grundsätzlich
geht es. Du rätst zu gekocht.
Ich würde es eher kochen, ja. Also aber grundsätzlich bei kranken Tieren, ich meine ganz ehrlich, würde man das bei Menschen machen? Auch nicht. Ja.
Dass man Ruhe ist? Nee.
Nee. Mm-mm. Also da würdest du ja auch auf eine entsprechende Nahrung achten und ja. Aber genau. Mm-hmm. Gut, also für die Verdaulichkeit spielt es auf jeden Fall jetzt, macht es keinen Unterschied bei Fleisch.
Aber das passt, da passt auch gleich die nächste Frage. Mhm. Die Bea, die hat schon einen älteren Hund und will wissen, nach langer Fütterung meines Hundes mit Pankreas schon Kost, ebenso wahrscheinlich.
Genau, was ist das jetzt?
Stelle ich mir die Frage, ob ich wieder auf Rohfütterung umstellen kann. Oder ob es besser ist, bei gekochtem Fleisch mit Gemüse und Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis zu bleiben. Mhm. Okay.
Haben wir noch mehr Angaben zu dem Hund?
Mein Hund ist knapp 14 Jahre alt und die Blutwerte haben sich sehr verbessert nach 6 Monaten Schonkost.
Okay.
Aber dann würde ich doch dabei bleiben, jetzt sage ich jetzt mal so.
Ja, lustig, wir haben das tatsächlich auch so oft, dieses, es läuft was gut, kann ich jetzt wieder was ändern? Wo ich mir denke, aber jetzt läuft doch,
ja,
dann bleibe ich doch dabei. Und wir haben das vor allem oft bei allergischen Tieren tatsächlich, wo du teilweise nach jahrelangem Problemen und so weiter, endlich was findest, was der Hund verträgt und wo alle mit zurechtkommen. Ich frage mich manchmal, ob man das einfach vergisst. Weißt du, so wie wenn du, keine Ahnung, jahrelang Kummer hattest oder Sorgen hattest wegen irgendwas und dann ist die Sorge weg, was weiß ich, neue Wohnung oder neu, was auch immer es so gibt im Leben und dann vergisst man das, wie blöd das eigentlich war. Und dann denke ich mir immer, vergisst man das, verliert man es aus dem Schirm, also ich vom Radar, ich würde auch, wenn etwas gut funktioniert, dabei bleiben. Ich meine, es ist halt immer so die Frage, ob so diese Diäten, ich weiß jetzt leider überhaupt nicht, was sie mit Pankreas-Schonkost meint. Ich weiß auch leider überhaupt nicht, welche.
Doch, sagt sie doch, gekochtes Fleisch mit Gemüse, Kartoffeln, Süßkartoffeln.
Also in dem Falle dann, ja gut, aber Schonkost ist halt ein dehnbarer Begriff. Ich verstehe dafür von vielleicht was anderes. Also für mich gehört jetzt zum Beispiel gekochtes Gemüse nicht zwingend in eine Schonkost.
Okay.
Aber ich interpretiere das jetzt einfach mal so, dass sie etwas kocht, das sie früher gebarft hat, dass sie jetzt kocht und auch vielleicht. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, bei dem Fleisch ist das mager oder nicht. Ja, also für mich würde zu einer Schonkost auch ein mageres Fleisch gehören. Aber gut, da kommt halt der Tierernährer durch, ja. Ich will dann immer mehr Infos, konkretere Infos. Auch die Blutwerte haben sich verbessert, weiß ich jetzt leider auch nicht was. Also wahrscheinlich wurde das hier der CPLI-Wert, der was man misst, oder die DGGR-Lipase kann man auch messen. Die zwei funktionieren gleichermaßen, dass sich das verbessert hat. Also wahrscheinlich hatte der Hund eine Pankreatitis, eine Entzündung, was ich mal vermute. Und da ist eben die Ernährung mit auch ein Faktor. Wenn das alles abgeheilt ist, kann man theoretisch sicherlich überlegen, ob man wieder barft. Aber wie wir schon hatten, warum?
Never change a running team.
Ja, kommt drauf an. Was bei der Pankreatitis tatsächlich eine Rolle spielt, beim Hund vor allem, bei der Katze weniger, ist der Fettgehalt im Futter. Und da gilt es tatsächlich, fettärmer zu füttern. Bei einer akuten Pankreatitis ist das Motto wirklich so fettarm, wie es geht. Also da brauchen wir wirklich ein ganz mageres Fleisch oder einen mageren Hüttenkäse, weichgekochte Reis, sowas. Wäre jetzt so für mich so die Standard-Schonkost. Genau, und dann bei einer chronischen Pankreatitis unterscheiden wir tatsächlich, wie sind die Blutfettwerte, also wir, die Tierärzte, wie sind die Blutfettwerte und ist das Tier idealgewichtig oder ist es zu dick? Also wenn die Blutfettwerte verändert sind oder das Tier zu dick ist, dann sollte der Gesamtfettgehalt der Ration unter 10% in der Trockensubstanz wohlgemerkt liegen und ansonsten unter 15. Für Hunde gilt das. Bei den Katzen spielt das nicht so eine große Rolle, eben weil man sagt hier, der Fettwert der Fettgehalt spielt eine größere Rolle. Man achtet da in erster Linie drauf. Man könnte übrigens, dass ich es nicht vergesse zu erwähnen, auch bei einer Pankreatitis über eine Enzymgabe nachdenken. Sowohl im akuten Fall, vielleicht sogar höher dosiert, als auch im chronischen Fall, muss man individuell überlegen, abwägen und auch ausprobieren. Denn, also wir wissen aus der Humanmedizin tatsächlich, da gibt es eine Studie, dass das schmerzlindernd sein kann. Können wir jetzt beim Tier nicht überprüfen, weil wir können das Tier nicht fragen. Ich finde die Herangehensweise hier wiederum sehr logisch. Wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt eine Fußverletzung habe, dann laufe ich mit Krücken. Jetzt habe ich eine Verletzung an der Bauchspeicheldrüse, blöd formuliert, dann gebe ich auch eine Krücke. Dann wären die Enzyme für mich so eine Krücke. Also das heißt, man kann auch in dem Falle tatsächlich überlegen, ob man das geben würde. Aber ansonsten muss man nicht. Ansonsten achten wir in erster Linie auf den Fettgehalt. Und was mir hier ganz wichtig wäre zu erwähnen, ist, dass es wirklich um die Trockensubstanz geht, weil ich das so oft lese, auch dann in Foren und ich weiß nicht wo, ja, ich achte schon auf den Fettgehalt, ich habe hier gerne auch vielleicht dann was Gebarftes oder so, da haben wir gerne auch Fette oder Fleisch mit höheren Fettgehalten und dann, ja, ich achte schon drauf, dass es unter 15% ist. Wenn diese 15% sich aber auf die US, die ursprüngliche Substanz, also auf das Fleisch an sich beziehen, dann ist es umgerechnet in der Trockensubstanz 40% aufwärts. Und damit dürfte es den Tieren dann nicht besser gehen. Ja? Also das heißt, ich muss das wirklich auf die Trockensubstanz umrechnen. Aber ich habe mir hier irgendwo meine Liste hingelegt. Ich könnte das kurz mal übersetzen. Ich habe es nämlich mal ausgerechnet, liebe Zuhörer, wenn ihr so im Schnitt, ja, also was bedeutet das übersetzt, wenn ich jetzt 10% in der TS haben möchte, in der Trockensubstanz, würde das bei einem Nassfutter, da stehen ja die analytischen Bestandteile drauf, also der Fettgehalt wird deklariert, würde das ungefähr 2-3% entsprechen und bei einem Trockenfutter 8-9% ungefähr. Und wenn ich jetzt einen Fettgehalt von bis zu 15% in der Trockensubstanz haben möchte, dann wäre das bei einem Nassfutter 3-4,5% im Schnitt und bei einem Trockenfutter ungefähr 13%. Also daran kann man sich schon mal grob orientieren. Gerade beim Nassfutter fällt auf, also 4,5% haben wir schon manchmal, aber oder eben auch beim Fleisch, ne, theoretisch. Und da sind wir halt oft doch deutlich drüber. Und gerade auch beim Barfen möchte ich vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass da auch ganz oft leider die Werte die deklarierten Fettgehalte nicht stimmen. Die sind sehr oft viel zu hoch. Auch da gibt es sogar eine Untersuchung zu, mal aus so einer Stichprobe quasi, waren irgendwie über 50%.
Beim Fertigfutter?
Nee, beim Barf, bei Rohfleisch und Fleischmischungen.
Du meinst Rezepten?
Nee, tatsächlich, das, was du kaufst, also du kannst ja so Barfmixe kaufen.
Meinte ich ja Fertigfutter.
Fertig, barf. Ach so, ja, okay. Wir haben eine kleine, ein Definitionsdesaster. Nein, okay, ja, also barf, mixe, fertig, barf. Fertig, Futter wäre für mich jetzt immer, in meiner Welt ist das, assoziiere ich damit sofort Trocken- oder Dosenfutter. Da sind die deklarierten Analysewerte in der Regel gut. Nur bei diesen Frischfleischgeschichten sieht man einfach in der Praxis, dass das häufig deutlich fetter ist als deklariert. Das heißt, da müsst ihr auch wiederum ein bisschen Menschenverstand einsetzen. Euch das wirklich anschauen, wie viel Weiß ist da drin. Ich mache immer die Referenz zur Fleischtheke, ja, wo du das Tatar hast, das ist mager. Dann hast du das Rinderhack, das ist schon, wäre schon zu fettig. Und danach hast du das Schweine- oder gemischte Hack, was nochmal fettiger ist. Und dass man es damit so ein bisschen vergleicht. Also es muss aussehen wie Tatar im Prinzip. Ja, wenig Weiß, dann wenn es so aussieht und es steht mager drauf, dann ist es das auch. Und sonst würde ich noch mal weiterschauen.
Wir gehen auch weiter. Und zwar zur Doreen und ihrem Pudel Rosi. Also die Doreen weiß ja, dass bei einer Pankreatitis fettarm ernährt werden soll. Richtig. Und hochverdaulich.
Genau.
Jetzt hat sie die Frage. Also die Frage ist gut. Sie hat, glaube ich, 7 Fragen.
Okay, dann machen wir die doch eine nach der anderen vielleicht.
Sind rohe Äpfel und Möhren als Snack geeignet bei einer Pankreatitis?
Ja, kann man schon machen. Okay. Grundsätzlich spricht jetzt nichts
dagegen. Ist Zellulose zum Sattwerden geeignet?
Ja, kann man auch.
Okay.
Ja.
Ich bereite die Ration mit Kartoffelflocken, Rheinfleischdose, Novo Mineral, das ist von dir oder was?
Wahrscheinlich, ja.
Sonnenblumen also so und Fischöl zu. Kann ich, um Fett zu sparen, statt dem Fischöl euer Algenpulver für die tägliche Ration hernehmen?
Ah, ja, gute Frage. Kann man machen. Jedoch im Gesamt, wenn ich mir jetzt die Gesamtration anschaue, würde ich sagen, dass der Wechsel von dem Fischöl auf Algenpulver eher ein Tropfen auf dem heißen Stein klingt jetzt ein bisschen fies, so meine ich das nicht, aber das ist so ein kleiner Hebel, dass da sehe ich jetzt, glaube ich nicht, dass es einen Unterschied macht tatsächlich. Man kann das natürlich machen, dass man, wenn man jetzt, manchmal hast du ja Patienten, wo du wirklich darauf angewiesen bist, dass es so fettarm wie möglich ist, und dann gehe ich auch in den Ergänzungsbereich rein und schaue, dass ich bei den kleinen Ergänzungen auch das Optimale habe. Da wäre sicherlich ein Pulver etwas besser, wobei da natürlich auch, es ist jetzt nicht fettfrei, weil es geht ja um Fettsäuren, die sind ja nun mal im Fett. Aber hier würde ich in erster Linie tatsächlich auf die Rheinfleischdosen, die sie erwähnt hat, achten. Ob ich da vielleicht von 4% auf 3% wechseln kann, was dann ein deutlich höherer Hebel wäre, ja, weil ich auch der Anteil von dem Fleisch sicherlich höher ist als das Öl, was sie täglich gibt. Aber ich finde super, dass sie auch die Kombi mit Sonnenblumenöl, Fischöl, das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Wir brauchen ein Sonnenblumenöl, eine Omega-6-Quelle, das wäre zum Beispiel eine. Und das Fischöl ist ja der Omega-3-Lieferant, wo wir bekannterweise wissen, dass das entzündungshemmend wirkt. Deswegen ist es trotzdem auch bei einem Patienten mit einer Entzündung durchaus auch in Erwägung zu ziehen oder beziehungsweise Kosten-Nutzen abzuwägen, ob ich das geben kann, wenngleich es auch wiederum etwas Fett natürlich dazu beiträgt.
Dann möchte sie wissen, sie gibt ja Kartoffelflocken, ob sie stattdessen Haferflocken geben kann und ob man das dann 1:1 ersetzt.
Ja.
Okay.
Also grundsätzlich sind Flocken, alles was Flocken ist, ist jetzt vom Kaloriengehalt ähnlich, von der Zusammensetzung auch in der Regel ähnlich, weil das vor allem Energielieferanten sind, also vor allem Stärke enthalten. Haferflocken, ich stehe ja voll auf Haferflocken, Revolution für die Haferflocke, weil die eben auch von Haus aus eine sehr gute Verdaulichkeit haben. Die musst du gar nicht unbedingt kochen.
Besser als Kartoffelflocken?
Nee, nicht unbedingt, aber bei Haferflocken hast du halt in der Regel auch noch einen Faseranteil mit dabei. Bei Kartoffelflocken jetzt weniger, deswegen finde ich, das ist so ein Two-in-One. Und du kriegst die halt auch zur Not wirklich auch mal in jedem Supermarkt, wenn jetzt mal was wäre.
Kartoffelflocken nicht.
Nicht unbedingt. Ja gut, Kartoffelbrei wäre das dann, ne? Also so ein Fertig-Kartoffelbrei sind ja im Prinzip auch Kartoffelflocken, wobei der ja oft dann schon
das
irgendwie noch
mit.
Könnte man theoretisch nehmen zur Not. Ich würde halt mal schauen, was da sonst noch so drin ist, aber das dann, genau.
Und grundsätzlich, ich glaube, das wird die Hörer und Hörerinnen interessieren, ist Trockenfutter oder Nassfutter bei Pankreatitis besser geeignet?
Kann man so nicht sagen.
Aha. Ja.
Also die Darreichungsform ist da weniger relevant. Mhm. Es geht tatsächlich mehr um die Zusammensetzung. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass von Haus aus ein herkömmliches Trockenfutter, also wir reden jetzt nicht über die Diäten, die es beim Tierarzt gibt, für spezielle Indikationen. Ein Standard-Trockenfutter ist in der Regel fettärmer wie ein Nassfutter. in der Regel. Also wir haben beim Trockenfutter irgendwas so um die, ich sage jetzt mal im Schnitt vielleicht so 15% Fett in der TS. Da sind wir wieder bei der Pankreatitis auch eigentlich in dem Bereich, wo wir hin möchten. Während wir beim Dosenfutter irgendwo zwischen 20 und 30 in der Regel liegen. So, deswegen, wenn man sich jetzt das durch diese Brille anschaut, wäre Trockenfutter besser. Aber ist natürlich jetzt sehr schwarz-weiß und pauschal formuliert. Ja.
Und dann möchte sie noch wissen, kann ich auch vegetarisch füttern?
Grundsätzlich ja. Würde ich aber jetzt keinen Vorteil sofort sehen, jetzt bei dieser Indikation, außer vielleicht, dass vegetarische Futtermittel von Haus aus fettärmer sein dürften. Allerdings haben vegetarische Futtermittel auch von Haus aus in der Regel einen höheren Ballaststoffgehalt, was sich wiederum negativ auf die Verdaulichkeit auswirkt. Je mehr Ballaststoffe, desto schlechter ist die Verdaulichkeit, was wiederum, genau,
das,
du siehst die Krux.
Korreliert.
Ja, genau. Das ist genau, ja.
Okay. Aber trotzdem, du hast ja schon gesagt, dass sie das ziemlich gut zusammengestellt hat.
Ja.
Und sie schreibt auch zum Schluss, meinem Pudel Rosi geht es, seitdem ich die Futterration selber anrichte, sehr viel besser.
Ja, super.
Ja, ja, super. Wunderbar.
Das ist, ja, manchmal muss man auch ein bisschen probieren. Aber ich finde, das ist eine sehr souveräne Ration. Und die Reinfleischdosen ist halt, wir machen es manchmal so, dass wir zum Beispiel mit Fleisch erstmal anfangen und dann auf eine Reinfleischdose umstellen, wo du halt diesen, da ist ja der Aufwand dann auch nicht mehr so hoch. Ja, das ist dann tatsächlich überschaubar. Mhm. Super, ja.
Also wie gesagt, Verdaulichkeit und Fettgehalt, das sind ja so die.
Das ist bei der Pankreatitis.
Genau.
Wichtig.
Und da möchte ich dir mal Lena etwas dazu wissen. Sie schreibt, und zwar zu einer Katze.
Yay! Yeah.
Ist bei akuter und chronischer Pankreatitis bei der Katze eine fettarme Ernährung, zum Beispiel bei Nassfutter bis 5%, sinnvoll, beziehungsweise die Wirksamkeit auch belegt?
Die Wirksamkeit jetzt. Aha, interessant. Interessante Formulierung. Also bei der Katze spielt der Fettgehalt bei einer Pankreasentzündung grundsätzlich eine geringere Rolle wie beim Hund. Also beim Hund achten wir tatsächlich drauf. Bei der Katze wissen wir, dass man da tatsächlich nicht so drauf achten muss. Deswegen könnte man hier auch ein Nassfutter bis 5% tatsächlich geben. Jetzt mit 5% Fett wäre das jetzt für einen Hund schon etwas, wo ich sagen würde, nee, nicht unbedingt. Aber bei der Katze würde das tatsächlich gehen. Also die Katze ist man sagt ja immer schon, kein kleiner Hund. Ne? Und in vielerlei Hinsicht auch unterscheidet sie sich tatsächlich. Jetzt würde ich total gerne eine kleine Schleife nochmal zur Insuffizienz machen, eine kleine Extra-Runde, denn auch hier gibt es Unterschiede bei der Katze. Also bei der Katze kommt es nicht ganz so oft vor. Pankreasinsuffizienz kann genetisch bedingt sein, aber auch zum Beispiel als Folge einer chronischen Pankreatitis. Ja, ich habe eine chronische Entzündung, das heißt, das Gewebe vernarbt vielleicht auch und wenn es eine Drüse vernarbt, ist auch dem klar sein, kann es natürlich auch nicht mehr arbeiten. Das heißt, sowohl bei Hund als auch bei Katze kann zum Beispiel vorgeschichtlich oder vorberichtlich eine chronische Pankreasinsuffizienz irgendwann auch Entzündung in einer Pankreasinsuffizienz resultieren und die Symptome sind etwas anders bei der Katze tatsächlich, weil beim Hund haben wir typischerweise auch wirklich Probleme mit der Kotkonsistenz, Durchfall, teilweise diese unverdauten Nahrungsbestandteile und sowas. Bei der Katze ist das Hauptmerkmal tatsächlich einfach nur der Gewichtsverlust, interessanterweise. Und sonst merkt man vielleicht gar nicht unbedingt was oder würde vielleicht sagen, oh, die hat aber gar keinen Durchfall, dann kann es das nicht sein. Deswegen breche ich eine Lanze, liebe Zuhörer, wiegt eure Tiere vor allem die Katzen, die ja Meister sind im Verstecken, wiegt sie einfach regelmäßig, dass sie, und wenn es nur alle Vierteljahr ist, aber dass ihr einfach mitkriegt, wenn sich da was verändert, weil die Katze, wie gesagt, die ist hervorragend im Verstecken von diversen Sachen. Mhm. Genau.
Und die Katzen, ich meine, die sind ja von Haus aus schon irgendwie etwas mäkliger.
Das hast jetzt du gesagt.
Also meine Erfahrungen. Gottes Willen, da will man gar nicht wissen, ob die Schonkost überhaupt akzeptieren. Die Alexandra, die kennt das Problem. Wie bekomme ich etwas in die Katze, schön formuliert, wenn sie eine akute Pankreatitis hat, trotz ärztlicher Behandlung ist die Fressunlust doch sehr groß.
Ja, das ist genau der Fall, wo man tatsächlich auch überlegt, ob man eine Sonde legt, gell, vorübergehend. Okay. Und was so ein bisschen, also es gibt dieses Thema erlernte Aversion. Ich weiß nicht, ob wir das angesprochen hatten bei der Niere. Bei den Nierenpatienten, da ist das, kommt das durchaus vor. Also
bei der Katze.
Insgesamt. Das, wir kennen es auch bei Menschen. Erlernte Aversion ist, ich assoziiere, ich habe quasi gelernt, etwas, was vorher gut war, ist schlecht. Und deswegen, Aversion, will ich es nicht mehr. Kennen wir im Menschen-Human-Bereich zum Beispiel von einer Lebensmittelvergiftung oder vielleicht, wenn man mal zu viel getrunken hat oder so. Mhm. Und dass du denkst, oh Gott, nee, nie wieder in meinem Leben rühre ich nur einen Tropfen Alkohol an. Und das gibt es auch bei den Tieren, bei den Nierenpatienten aus dem Hintergrund, dass denen durch diese im Blut zirkulierenden, eigentlich harnpflichtigen Substanzen einfach schlecht wird, diese Übelkeit. Bei Pankreas haben wir ja schon gesagt, das tut echt saumäßig weh. Die haben also wirklich starke Schmerzen.
Und das ist, sobald sie was fressen?
Ja, oder überhaupt, diese Entzündung, immer. Das ist echt schmerzhaft. Okay. Ja,
also
das,
aber wird es schmerzhafter, wenn sie was fressen?
Bin ich Katze? Ich weiß es nicht. Ja, also möglich, ja, weil ich meine, die Tiere müssen ja was fressen. Also auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall eine schmerzhafte Erkrankung. Deswegen ist Schmerztherapie gerade im akuten Fall ist ganz wichtig. Mm. So, und die Frage, die ich mir stelle, ist, ob du diese erlernte Aversion auch durch assoziierte Schmerzen haben kannst. Also die Katze, ja, muss ja was fressen, hat diese Schmerzen, assoziiert den Geruch vielleicht mit den Schmerzen und will deswegen nicht mehr fressen. Ja,
also
kann auch sein.
Meine ich ja.
Deswegen, wie kriege ich es in sie rein? Entweder wirklich durchprobieren, viel Geduld und wenn es gar nicht geht, dann muss aber dann natürlich mit tierärztlicher Absprache bzw. Entscheidung wirklich in Erwägung gezogen, eine Sonde zu legen, so eine Nasenschlundsonde, ist auch tatsächlich etwas, was gar nicht so, also stellen wir uns vielleicht total furchtbar vor als
Klingt
Mensch,
furchtbar.
Wird aber relativ gut toleriert und ist auch jetzt nicht der krasser Eingriff oder so, sodass du über diese Phase hinwegkommst. Weißt du, dass du die und es ist ja auch wichtig, ich habe gesagt, möglichst innerhalb von 48 Stunden sollten die Tiere gefüttert, also wieder Nahrung zu sich nehmen. Das ist ganz wichtig. Aber wenn sie es halt eben nicht fressen, ja, deswegen ist das Thema da tatsächlich nicht ganz unwichtig, einfach dann sich über eine Sonde zu behelfen, über diese akute Phase hinwegzukommen. Ja, genau.
Und dann hat sie noch die Frage, gibt es auch eine Astronautennahrung ohne Fett?
Astronautennahrung ist wahrscheinlich dieses Peppelfutter gemeint, denke ich. Also das Futter für die Rekonvaleszenz, was eine hohe Nährstoffdichte, aber auch eine hohe Energiedichte hat, eine gute Verdaulichkeit. Also glaube nicht.
Okay, also.
Bitte entschuldigt, dass ich das jetzt nicht hier im parat habe, weil ich mit diese Futtermittel selber gar nicht einsetze, denn ich kriege diese akuten Patienten nicht. Also ich müsste selber auch schauen. Aber von der Idee her ist ja dieses Peppelfutter, ich will ja möglichst, die Tiere bauen ja ab. Ja, das heißt, ich brauche viele Nährstoffe und in der Regel auch Kalorien in wenig Menge. Also gehe ich jetzt schwer davon aus, dass eine Astronautennahrung per se schon mal Fett reich ist. Ja, ob jetzt der ein oder andere Hersteller vielleicht eine Lösung hat oder manchmal gibt es auch so Liquids, so was zum Beispiel auch für Sonnen, das ist durchaus möglich, dass es das gibt. Müsste ich aber jetzt selber tatsächlich mal schauen, was da alles so auf dem Markt ist. Ich habe da tatsächlich in meiner Praxis gar keinen, aus Gründen, keinen Berührungskontakt zu.
Da möchte ich dann am Schluss eigentlich doch nochmal dich fragen, weil wie setzt du denn irgendwie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel ein zur Unterstützung? Mhm. Also wir haben ja schon gehört, ganz wichtig ist neben der Therapie mit Enzymen, wir haben ja schon gehört, die Therapie mit Enzymen ist ganz wichtig, aber auch die Nahrungsergänzungsmittel können unterstützen. Mhm. Ne, zum Beispiel Vitamin B12, denn die Tiere mit EPI, die haben oft einen Mangel an Vitamin B12.
Ja, gut, das hätten wir fast vergessen. Aha, das ist total wichtig.
Weil es nicht mehr richtig aufgenommen wird. Was kann man denn noch so alles zur Unterstützung geben? Und wie heißen die Produkte konkret?
Jetzt reden wir aber erstmal über B12.
Okay, dann reden wir über B12.
Das ist total wichtig. Ja. Also wir haben jetzt so viel über Fett und Enzyme geredet und ich habe es auch jetzt fast gar nicht mehr erwähnt von mir aus, ich mische mich ja sonst gerne ein. Also B12, Cobalamin, ist auch etwas, was du tatsächlich misst bei diesen Patienten und was in der Regel tatsächlich auch runtergeht im Blut. Also ist auch ein zusätzlicher Parameter in diesem Komplex. Und B12 ist ein besonderes B-Vitamin, denn das braucht für die Aufnahme einen sogenannten Intrinsic-Faktor, also sowas wie ein Transporter, ja, an das es andockt. Und ohne diesen Transporter passiert nichts.
Und wer ist der Transporter?
Das ist dieser sogenannte Intrinsic-Faktor. Und der wird eben beim Hund überwiegend im Pankreas, also in der Bauchspeicheldrüse, gebildet. Und wenn die halt kaputt ist, bildet die auch diesen Intrinsic-Faktor nicht mehr und deswegen kann das B12 nicht mehr aufgenommen werden und deswegen, wenn du es im Blut misst, hast du zu geringe Werte. Bei der Katze wird es ausschließlich im Pankreas gebildet, bei Menschen tatsächlich im Magen, nur im Magen und beim Hund zu 10% auch im Magen. Ja, aber deswegen ist das ganz wichtig und du musst es dann entweder spritzen, wir haben bis vor ein paar Jahren, weil du hast ja den Faktor nicht. Ja, also ja, deswegen. Ja. Aber was ganz cool ist, mittlerweile wissen wir aber auch, dass du es oral verabreichen kannst, wenn die Dosis entsprechend hoch ist. Also wirklich ein Vielfaches, dann wird es trotzdem, kann das trotzdem aufgenommen werden. Es ist ein großer, ein großer Mehrwert, das zu wissen, weil diese wöchentliche Spritzengabe bei den Patienten halt auch so eine Sache ist, ja. Und da haben wir tatsächlich auch was bei uns im Sortiment. Das nennt sich Enteral. Das ist in Pulverform hochdosiertes B12. Folsäure ist auch noch mit drin. Das ist meistens, also oft mit assoziiert. Was du tatsächlich dann eben einfach übers Futter geben kannst und damit auch diese Spiegel wieder auffüllen kannst. Und das ist super wichtig, dieses B12, denn wir wissen, dass B12 auch prognostisch ein ganz wichtiger Faktor ist, da Tiere mit geringeren Werten eine kürzere Überlebensdauer haben. Oh. Genau, also es gibt, also sehr niedrige Blutwerte sind prognostisch ungünstig und es gibt da eine Studie dazu, dass Tiere, die B12 bekommen, im Schnitt tatsächlich fast 4 Jahre, also 3,75 Jahre länger gelebt haben. Also B12 ist wichtig.
Das klingt gut, ich nehme es jeden Tag.
Ja gut, du bist Vegetarier.
Ja, deswegen nehme ich es ja, weil man kriegt tatsächlich Stimmungstiefs, wenn man
B12 hat. Das glaube ich gern.
Wenn man
ja, also B12 ist echt wichtig, aber in dem Fall tatsächlich, es fehlt der Transporter und deswegen muss man da über eine normale Nahrungsergänzung heraus, und du nimmst wahrscheinlich irgendeinen B-Komplex oder was für Vegetarier vielleicht empfehlenswert ist, aber hier reden wir wirklich von höchstdosierten Mengen. Also da musst du wirklich ein Spezialpräparat. Es gibt auch Kapseln im Handel. Also da gibt es mehrere Anbieter. Wir haben eben diese Pulverform, was ich ganz praktisch finde.
Was kann ich noch so zur Unterstützung geben?
Das ist eigentlich so das Wichtigste. Okay. Tatsächlich. Ansonsten haben wir vorhin auch bei einer Frage Omega-3 mal mit drin gehabt. Das finde ich schadet nie, wenngleich ich abwägen muss, wie viel oder dass ich vielleicht dann bei solchen Fällen entweder ein sehr hochdosiertes Omega-3-Produkt nehme, also entweder ein Fischöl mit entsprechend hohem Gehalt, da gibt es ja riesige Unterschiede am Markt, oder vielleicht ein Algenöl tatsächlich, was von Haus aus auch schon sehr, sehr, sehr hohe Werte hat.
Hast du auch?
In der Regel, ein Algenöl haben wir auch, genau, hat über 60%, unser Fischöl hat über 30%, also 40% insgesamt, über 30% EPA, DHA, also das ist beides sehr gut geeignet. Genau, gibt es in Kapseln, gibt es in Tropfen, also da haben wir auch alles im Angebot. Und das sind eigentlich so die Kernsachen.
Wie schaut es mit Probiotika und Präbiotika aus?
Ja, kann man auch grundsätzlich immer machen. Also dadurch, dass jetzt gerade bei der Pankreasinsuffizienz, ja, dadurch, dass ja die Verdauungs-, also dass du auch in der, je nachdem, wie gut halt das Management ist, vielleicht auch mehr unverdaute Nahrungsbestandteile hast, kann es auch mal zu so einer Art bakteriellen Überwucherung kommen, weil da einfach viele Substrate im Darm sind, über die Bakterien sich dann hermachen können. Da würde ich jetzt nicht unbedingt auch noch Probiotika obendrauf geben, ja, noch mehr Bakterien. Das heißt, das muss man eher individuell sagen. Das ist jetzt nicht so pauschal wie bei Darmerkrankungen, dass das immer gut ist. Ich würde das wirklich abwägen. Präbiotika ist ja...
Und ganz kurz noch, ja? Probiotika ist auch, wenn dann bei der EPI angesagt, nicht bei der...
Bei der EPI hast du eher vielleicht sogar noch eine bakterielle Überwucherung oder über, also als jetzt oder vielleicht eine Entgleisung als jetzt bei einer Pankreatitis. Also ich würde das jetzt eher mal ausklammern, weil auch einfach von der Gewichtung her, ja, die Enzyme sind ganz wichtig, der Fettgehalt spielt eine Rolle und das B12, dass wenn ihr das mit nach Hause nehmt, das ist schon mal super, dann kann ich über weitere Verdaulichkeit ist für beides ganz wichtig. Gut, und dann kommen wir sozusagen in die Feinjustierung. Da reden wir über Omega-3 und Fasern. Probiotika kann man machen, muss man nicht. Muss man auch tatsächlich abwägen, weil manchmal haben die Tiere auch Blähungen. Ja, wenn du auch unverdautes Futter kann auch vermehrt zu Blähungen führen. Da bringen dir Probiotika jetzt überhaupt nichts. Da helfen die dir nicht. Präbiotika auch nicht unbedingt. Also, aber Ballaststoff oder Fasern sind schon wichtig, manchmal auch für die Konsistenz vom Kot. Ja, manche Tiere haben vielleicht doch ein bisschen weichen Kot und da könntest du dann auch mit entsprechenden Fasern wie Zellulose oder Flohsamen.
Haufenhilfe.
Haufenhilfe, genau.
Mein Lieblingsprodukt.
Ja, der Name ist gut, gell? Das Kakifix, genau. Kannst du dann halt kosmetisch auch was machen. Aber das muss man individuell tatsächlich auch ausprobieren, weil wiederum Fasern, Verdaulichkeit da ja auch mit reinspielt.
Okay.
Genau.
Ja. Ja, also ihr findet das alles ganz genau wieder in den Shownotes. Ne? Da könnt ihr bei der Podcast-Folge jetzt hier nachlesen. Das ist doch ein ganz schön umfangreiches Thema. Die Bauchspeicheldrüse hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, schon ein wichtiges Organ. Und auch wichtig wirklich zu verstehen, wie läuft's und dass man auch das nicht zu viel fehlinterpretiert. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, wenn ihr nicht weiterkommt, ruft gerne jemanden an, ob wir das sind oder Kollegen, um das auch so ein bisschen auseinander zu dröseln, was kommt jetzt woher, dass man da nochmal so einen zweiten Blick vielleicht auch von aus, man ist ja auch mal betriebsblind, wenn es irgendwie ums eigene Tier auch geht, gell? Dass man da, ja, da kann man echt, also sind schöne Fälle.
Du hast ja eingangs ganz kurz erwähnt, die Bauchspeicheldrüse, die ist ja für die Insulinproduktion zuständig auch, ne?
Ja.
Und deswegen geht es ja auch um Diabetes, ne? Deswegen würde ich vorschlagen, weil unsere Tiere können ja auch Diabetes bekommen.
Wir gucken uns mal, klar, Tiere können auch Diabetes bekommen. Wir können uns natürlich auch noch mal den anderen Aufgabenbereich der Bauchspeicheldrüse anschauen und mal über Diabetes sprechen.
Dann machen wir das doch beim nächsten Mal.
Okay, gut.
Okay. Ja, dann machen wir es doch. Dann machen wir in der nächsten Folge Diabetes.
Gut, wir sprechen über Diabetes. Wenn ihr spezielle Fragen dazu habt, schickt sie uns gerne, wie immer, an info@navcheck.de oder über unsere Facebook- oder unseren Insta-Kanal. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Manu, fürs informative Gespräch. Und dann bis nächstes Mal.
Ja, ich freue mich.
Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.